Lieber Tilman Birr, Berlin boomt ja nach wie vor als eine der drei europäischen Top-Destinationen mit über 31 Millionen Übernachtungen in 2016. Aber Silberstreif am Horizont für zumindest einige Kreuz- und Prenzlberger und Friedrichshainer. Das Touristenwachstum ist deutlich moderater als in den letzten Jahren. Ja, wie schön, sagen Sie in Ihrem Büchlein Satirisches Reisegepäck für Berlin, denn der richtige Berliner, der hasst eigentlich all diese Besucher, die ihn in seiner Ruhe stören. Habe ich das so richtig herausgelesen?
Ja, ich glaube gar nicht mittlerweile nur der richtige Berliner, sondern auch grundsätzlich der da wohnt. Also wahrscheinlich ist das eine Sache, die sich auch Leute angewöhnt haben, die nicht in Berlin aufgewachsen sind, die erst seit ein paar Jahren in Berlin wohnen. Man will ja auch nicht auffallen unter den Einheimischen, deswegen gewöhnt man sich vielleicht das an, Touristen doof zu finden.
Unterhalten wir uns doch mal ein bisschen über diesen alternativen Reiseführer für Berlin. Der ist im Michael Müller Verlag erschienen. Wobei, ja, das Wort Reiseführer ist wahrscheinlich irreführend, denn Hinweise zu Baedeker-Attraktionen wird der geneigte Leser darin ja gar nicht finden. Warum eigentlich nicht? Und lässt sich sowas überhaupt verkaufen?
Naja, dafür gibt's ja Baedeker-Informationen. Also ich wollte ja jetzt nicht zu schon 20 existierenden Reiseführern noch den 21. schreiben, wo halt auch Brandenburger Tor, Museumsinsel und City West drin stehen, sondern das war ja grundsätzlich als satirisches Ding gemeint, und das ist natürlich subjektiv. Das muss natürlich subjektiv sein, weil das ist ja die Satire. Deswegen ist es halt mein Blick, mein Berlin und die Sachen, die ich gut finde und die ich auch seltsam finde, die es in Berlin gibt. Es geht auch viel um Mentalitäten, gar nicht so sehr um Orte. Ich habe natürlich ein paar Orte erwähnt und empfohlen. Aber der große Teil ist tatsächlich, wie geht man mit den Leuten hier um? Was macht man nicht? Und das natürlich aus meinem subjektiven Blick, also dem Blick eines Mit-30er Zugezogenen, der seit 16 Jahren hier wohnt.
Ja, ist das schön. Also zumindest, dass Sie nicht den Hackischen Markt als Geheimtipp erwähnt haben.
Nein.
Ja, Sie haben Ihre Hassliebe zu Berlin als Zugezogener, wie Sie ja gerade sagten, sehr vergnüglich heruntergeschnoddert. Daher kommen Sie ja selber auch schon fast an diese Kernzielgruppe der Berlin-Besucher heran, wie ich gerade gelernt habe bei der Vorstellung der neuesten Berlin-Zahlen. Nämlich die sind auch durchschnittlich, naja, ein bisschen älter als Sie, 39,3 Jahre alt und kommen vor allem wegen der Kultur her. Von wegen Easy Jet Set und Komasaufen und Drogendisco 36 Stunden am Stück.
Naja, das ist natürlich auch ein Teil der Kultur. Ne? Also zum einen, dass wenn der Durchschnitt 39 ist, dann heißt das ja nicht, dass der 39-Jährige selbst ein repräsentativer Besucher ist, sondern da gibt es ja 20-Jährige und 60-Jährige. Und dann trifft man sich natürlich auf 39. Und ich glaube auch der EasyJet-Tourismus natürlich ist ins Berghain gehen oder das Phänomen, dass es eine Zeit lang gab, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, spanische oder britische Touristen, die einen Flug buchen, Freitag ankommen, keine Unterkunft buchen, das Wochenende durchtanzen und Sonntag wieder zurückfliegen. Das ist natürlich auch ein Teil der Kultur. Oder ich weiß nicht, ob die Zahl sagen Theater, Oper und Musical oder ob die Zahlen nur Kultur sagen, denn das würde ich natürlich als Kulturteil begreifen.
Naja, sag mal, die Zahlen sagen zumindest, vieles von der Kultur in Berlin, auf die wir ja nun sehr stolz sind, würde es gar nicht geben, wenn es die Touristen nicht gäbe.
Ja, das kann ich natürlich schlecht einschätzen, also weil ich ja in der Branche nicht bin und die Zahlen nicht kenne. Es macht natürlich den Reiz der Stadt aus, dass es bestimmte Sachen gibt. Allein die Tatsache, dass es drei Opernhäuser und weiß ich nicht wie viele Theater gibt, das ist ja was, da kann ein Amerikaner ja nur von träumen. Ja, in Amerika kann man 5000 Kilometer fahren, ohne sowas zu sehen. Das macht natürlich den Reiz aus. Interessanterweise, ich glaube, in anderen Städten würde man sich darüber freuen, über die Beliebtheit der eigenen Stadt in der Welt. In Berlin hat man noch nicht so ganz, gibt es einige Milieus, in denen man sich noch nicht daran gewöhnt hat, dass es Leute aus anderen Teilen Deutschlands, Europas und der Welt gibt, die sich hier diese Stadt ansehen wollen und die vielleicht eher denken, ja, was wollen die denn hier? Ich fahre doch auch nicht zu denen und gucke mir da was an.
Genau. Beim ersten Wochenende, dem Abklappern dieser Kodak-Moments, da kann man sich ja auch von all diesen Berlin-Tipps tragen lassen. Aber spätestens als Wiederholer, da muss man ja schon etwas hier in dieser, ja, soll man sagen, diese besondere Mentalität hier eindringen, um den Spirit der Stadt zu erkennen. Zum Beispiel, sind die berüchtigten und berühmten Kieze tatsächlich so wichtig? Nicht nur für die Berliner selbst, sondern vielleicht auch, wenn man als Besucher kommt.
Also ich glaube schon, dass es natürlich Unterschiede gibt. Ob sich das vermitteln lässt, bin ich mir nicht ganz sicher. Also man sieht natürlich als Mensch, der hier eine Zeit lang wohnt, dass es zum Beispiel Unterschied gibt zwischen, ich sag mal, Kreuzberg 61, also Bergmann-Kiez, wo so eher das arriviertere, früher vielleicht mal revolutionär gewesene Publikum 40 plus in der Weinstube sitzt und sich es gut gehen lässt, im Vergleich zu Kreuzberg 36, wo dann eher die jüngeren Leute sind, oder Neukölln etwa gar. Ne? Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Was es allerdings, was glaube ich, eine Berliner Besonderheit ist, ist das zur Absolution, zum Absoluten zu erheben. Also, dass man sagt, ja, mein Kiez ist ja der allerbeste, alle anderen sind doof. Ja, das kenne ich tatsächlich auf keiner anderen Stadt.
Ja, und schlimm, auch gerade Kreuzberg, schlimm, wenn man als Besucher am Verkehrten landet, je nachdem, was man sucht. Ne?
Ja, genau. Oder auf der falschen Seite der Spree sagt, ach, schön, das ist bei euch in Kreuzberg oder so. Ne? Das ist natürlich ganz schlimm.
Reizthema Warschauer Brücke. Der Ort, wo all die hinströmen, die keine Chance haben, ins Berghain gelassen zu werden. Gefährlich. Die Kneipenmeile im benachbarten Friedrichshain nur noch nervig und grölig. Jetzt zerstören wir doch mal genussvoll Illusionen in Wanne-Eickel, dass hier das Epizentrum der Ausgehkultur ist.
Naja, ich glaube, das stimmt sicherlich schon. Also natürlich kann man zwischen RAW-Gelände und dem Spreeufer auf der Kreuzberger Seite, wo sich die Clubs angesiedelt haben, natürlich sehr viel erleben. Das ist sicherlich das Epizentrum der Ausgehkultur. Es muss aber deshalb nicht jedem gefallen. Ne? Also es ist Warschauer Brücke bei Nacht ist schon ein ziemlicher Terror. Und ich glaube, dieser Partyterrorismus, also dieser krasse Hedonismus, dieses aufgedreht sein und unbedingt Party machen wollen und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das so auf den Nerv geht, weil ich jetzt nur auch Mitte 30 bin, oder ob das tatsächlich vor 10 Jahren anders war. Ich tendiere dazu, zu Fall 2 das zu sagen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Aber man hat zum Beispiel vom RAW-Gelände vor 10 Jahren war das keine, also gut, jetzt ist es auch keine No-Go-Area, aber das wird ja natürlich in der Presse gerne so, dann passieren da 3, 4 Raubüberfälle und dann heißt es, da kann man ja gar nicht mehr hingehen und sowas, wie halt die Presse halt in solchen Fällen reagiert. Diese Wahrnehmung habe ich vor 10 Jahren nicht gemerkt. Also, dass sich dann da auch Sachen ansiedeln, die man eigentlich ungern in seinem Kiez hat, das ist eigentlich eine Entwicklung der letzten paar Jahre.
Das ist interessant. Also auch mir als noch zu Mauerzeiten hergezogener fällt es auf, wenn man mit Freunden zusammenhockt, dann kommen ganz schnell die alten Geschichten hoch, wie es war, so rund um die Maueröffnung, die wilden 90er. War da wirklich alles tolle oder ist das Selbsttäuschung?
Ja, ich kann es natürlich nur aus zweiter Hand sagen. Ich bin im Herbst 2000 nach Berlin gekommen.
Okay, so
es
spät.
Es gibt sicherlich Sachen, ja, es gibt sicher Sachen, die anders waren. Also ich war auch in den 90er natürlich auch schon mal in Berlin, aber habe natürlich nicht da gewohnt. Und natürlich gibt es ja Sachen, die einem sofort ins Auge springen. Also, dass die ganze Stadt, der ganze Prenzlauer Berg und Mitte, das alles saniert ist, macht natürlich was mit der Stadt, nicht sofort, aber halt im Laufe der Jahre natürlich schon. Und wenn man dann so einen Laden sieht, wie den Schokoladen in der Ackerstraße in Mitte, halt eines der wenigen nicht sanierten Häuser innerhalb des S-Bahn-Rings, muss man fast schon sagen, und dann da in den Hof geht, die haben im Sommer immer ein Hoffest, dann denkt man sich, so muss es in den 90er Jahren in der ganzen Stadt gewesen sein. Ich bin mir sicher, dass sich was verändert hat. Natürlich hat das auch mit Bewohneraustausch und steigenden Mieten und Verdrängung und sowas zu tun, keine Frage. Die Frage ist, ob da jetzt tatsächlich nur der Zugezogene oder der Tourist dran schuld ist. Ich würde ja den schwarzen Peter eher auf die Politik schieben.
Ja, logisch. Ist aber gut. In Berlin darf man auf die Politik einschlagen, denn das ist wirklich ein Reizthema hier, die wunderbare Verwaltung dieser Stadt. Auch so ein Reizthema der Späti, die nicht enden wollende Quelle für das Wegebier, wie so schön in Berlin heißt, und die daraus entstehende Lärmigkeit vor sich hin chillender Menschenmassen, vornehmlich auf schönen Brücken über dem Landwirt Kanal in Kreuzberg.
Ja, wobei ich glaube, der Späti selbst ist ja nicht dafür verantwortlich zu machen, wo jetzt der Mensch, der dort sein Bier kauft, das konsumiert.
Der Waffenproduzent ist auch nicht dafür verantwortlich zu machen, was mit seinen Pistolen passiert.
Naja, das ist ja, ein Bier ist ja eigentlich zur Freude gemacht, ne? Und Waffen sind ja eigentlich für schlechte Sachen gemacht. Da würde ich doch einen grundsätzlichen Unterschied sehen wollen. Na klar, es ist ein Reizthema geworden, zum einen aus Lärmgründen, was ich aber, gut, ich habe das Glück, dass ich nicht über einem Späti wohne, obwohl ich schon an einer sehr, sehr lauten Gegend wohne allerdings. Zum anderen weil es jetzt Leute gibt, die verhindern wollen, dass die sonntags weiterhin geöffnet haben. Das ist ja eigentlich, bewegen die sich da ja in der Illegalität. Man darf ja, glaube ich, sonntags nur einen Laden betreiben, wenn man Reisebedarf verkauft.
In Berlin oder sowas. Ist alles legal. In Berlin ist alles legal.
Ja, es gab tatsächlich den einen oder anderen Späti, der Probleme bekommen hat deswegen. Und da muss ich aber, also da glaube ich tatsächlich, wenn es das nicht gäbe, dann würde tatsächlich ein Stück Berliner Kultur verloren gehen. Ja, diese glücklichen Gesichter der 20-jährigen Amerikaner, die zum ersten Mal in ihrem Leben legal Alkohol trinken dürfen, das den ganzen Tag, rund um die Uhr kaufen können, überall konsumieren dürfen, außer in der U-Bahn. Mhm. Das ist was, das hat, glaube ich, sehr wenige andere Städte der Welt.
Und die wollen nicht mal eine Papiertüte um die Flasche.
Genau, genau.
Haben Sie denn auch so einen kleinen Hass auf die Menschen mit Rollkoffer auf Kopfsteinpflaster, die auf dem Weg zu ihrem billigen Frühflug heim unterwegs sind?
Nein, überhaupt nicht. Also liegt vielleicht auch daran, dass ich selber halt viel mehr im Rollkoffer unterwegs bin. Und ich habe mich lange gefragt, wieso gibt es diese Entwicklung erst, wieso kam die Rollkoffer erst in den letzten 10, 15 Jahren auf? Das ist ja keine technische Entwicklung, die jetzt erst seit kurzem möglich ist. Man hätte schon in den 50er Jahren Rollkoffer erfinden können, hat aber aus irgendeinem Grund keiner gemacht. Ich halte das für eine unglaublich praktische, wunderbare Erfindung. Man kann natürlich dann auch sagen, ja, der Lärm kommt ja nicht vom Rollkoffer, der kommt ja vom Kopfsteinpflaster.
Genau.
So zieht man sich da einfach aus der Affäre.
Ja, wenn man wirklich ins, sagen wir mal, alte, etwas vermuffte Westdeutschland sich zurückbeamen möchte, dann nimmt man einfach die S-Bahn und fährt nach Spandau.
Genau, genau. Also es ist tatsächlich, Berlin ist natürlich noch mehr als das hippe, trendy Berlin, das wir innerhalb des S-Bahn-Rings kennen und wofür es bekannt ist, sondern tatsächlich auch nebendran das ganz normale, ja, vielleicht, ja, Westdeutsche könnte man im Fall Spandaus vielleicht schon fast sagen, ganz normale Leben. Man muss sich überlegen, Spandau ist von der Einwohnerzahl, glaube ich, größer als Wiesbaden und hat im Prinzip alles, was eine normale andere deutsche Stadt auch hat. Ein ICE-Bahnhof, daran anschließende Fußgängerzone. Gut, die U-Bahn fährt nur in eine Himmelsrichtung, nämlich nach Osten. Was Spandau zum Beispiel nicht hat, ist ein Oper, ein Theater und ein Ballett. Aber ansonsten eine ganz normale Stadt, nicht mitten in Berlin, aber auch zu Berlin gehörig. Ich finde das oft erstaunlich, wenn ich was in einem anderen Teil der Stadt zu tun habe und feststelle, ach, das ist auch noch Berlin. Es fühlt sich an wie ein anderes Land.
Und dann bestellen wir uns dort in der Eckkneipe ein Herrengedeck.
Richtig, genau. Ich habe allerdings keine große historische Kenntnis über die Entwicklung des Herrengedeckes. Für mich ist ein Herrengedeck einfach nur ein Bier und ein Schnaps. Es soll da wohl verschiedene Formen geben. Das muss man dann aber selber in dem Buch nachlesen.
Das ist doch ein Grund, es zu kaufen und zu lesen. Eine kleine satirische Abrechnung mit Berlin, warum man die Stadt gerade deshalb mögen muss. Und wer sie nicht mag, der soll halt wegbleiben. 12,7 Millionen Besucher pro Jahr, die reichen. Geschrieben von Tillmann Bier, auf den Markt gebracht vom Michael Müller Verlag für 12,90 €. Danke für das Gespräch.
Sehr gern.